Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind der Arne.
Ja, hallo, guten Tag.
Der René.
Hallo, endlich muss ich mich nicht mehr selber ankündigen, das ist doch viel besser so.
Und die Sonja, hallöchen.
Sie ist wieder da.
Wieder alle zusammen.
Wieder, alle drei zusammen, Die kennen auch nur noch wenige, aber egal.
Die zwei lustigen drei, ne?
Ja, dann wenn Sonja wieder da ist, kann ich ja das Buch wieder runterholen vom Schrank, oder? War das so die Regel? Nein?
Nein. Nein,
aber ich hab eben einen gehört, den muss ich jetzt noch loswerden. Arne.
Ja, wer hat denn den erzählt? Clara oder was?
Nein. Wie nennt man einen Waschbär, der ins Fitnessstudio geht?
Ist das eine Anspielung? Ich gehe wieder, ja? Ja.
Waschmaschine.
Oh.
Ich fahre hier.
Ihr müsst schmunzeln, gib zu, ihr müsst schmunzeln.
Nee, ich muss da jetzt immer an den Weg zu meiner Arbeit denken. Da fahre ich immer an so einem Verleih von Werkzeug-Equipment und Autos und LKWs vorbei. Da steht Baumaschinen mit IE. Und ich denke mir jedes Mal, wie eine Baumaschine aussieht. Also eine Baumaschine. Jetzt sind genau ohne Buch heute. Aber es mit den Baumaschinen stimmt. Ich kann mal ein Foto machen. Kann ich mal posten. René, ich gehe wieder. Ich habe das wieder aufgenommen, ja? Meine ja, Sommerpause okay. Ist vorbei. Es klappt nur noch nicht zweimal die Woche. Da waren die Zahnschmerzen größer gestern. Aber, ja. Aber Sonja ist wieder da. Siehst du, alles im Lot. Und schon ist wieder Stille. Fußball irgendwas? Nee, das war Fußball ist auch kein. Sonja, du bist doch Mitglied im, wie heißt das? Fanclub Nationalteam. Nee, wie heißt das?
Fanclub Nationalmannschaft und ich bin kein Mitglied.
Nicht?
Nein.
Hattest du nicht gesagt, du wärst da Mitglied gewesen?
Ich bin Mitglied in meinem lokalen Fanclub.
Ach so.
Der Nationalmannschaft.
Ach so, da gibt's Leute. Aber war auch nicht. Nee, egal. Fußball-Ecke, siehst du, lassen wir jetzt auch.
WM-Tickets ab morgen kann man sich bewerben für die erste Verkaufsphase.
Naja, wenn die Deutschen alle nicht hinfahren können oder müssen. Aber willst du dich da bewerben?
Ja, auf jeden Fall.
Und dann willst du noch
nach Mexiko.
Nach Mexiko. Dann kannst du einfach sagen, hallo Mexiko, oder darfst du einfach nur sagen, ich möchte ein Ticket für Vorrunde haben?
Ja, du musst, glaube ich, die Spiele schon auswählen und bei den Spielen selbst steht ja schon fest, wo sie stattfinden. Man weiß halt nur noch nicht, wer dann schon genau spielt.
Ich wollte gerade sagen, weiß ich doch noch gar nicht fest, wer da hinfährt. Das ist ja crazy. Also, das ist mir auch ein bisschen zu kompliziert, glaube ich. Wo geht man denn da hin? FIFA.com und dann, oder wie funktioniert das?
Ja, man braucht eine Visa-Karte und einen FIFA-Account. Und dann, wie gesagt, erstmal muss man sich auf die Ticketphase bewerben und Ende September wird dann ausgelost, wer in der ersten Verkaufsphase wann Tickets kaufen darf.
Na klar, man muss ja natürlich dann ja auch schon ein Hotel und sowas. Ja. Stelle ich mir alles logistisch schwierig vor, aber wie machen wir denn den Podcast, wenn du in Mexiko sitzt?
Das können wir uns ja nächstes Jahr überlegen.
Du musst auch so einen Podcast-Koffer mitnehmen. Live aus Mexico City, aus 4000 Meter Höhe oder sowas.
Dann.
Ja. So, was machen wir denn heute?
Wir haben doch bestimmt eine Frage der Woche.
Wir haben eine Frage der Woche. Denn der Dennis, der böse Mann von letzter Woche, der mir das Citadel jetzt reingedrückt hat. Ich habe mit ihm noch geschrieben, aber der hat eine Frage der Woche geschickt. Ich spiele die mal.
Liebe Bretterwisser, da bin ich euer und allein und unterhalte momentan, wie es aussieht. Danke für eure Antworten. Ja, schade mit Matthias, aber kann man nachvollziehen. Ich hätte eine neue Frage. Ich bin jetzt schon ein erfahrener Brettspieler, Eurogame-Spieler, kann man sagen. Bin aber bisher noch nie in der Messe in Essen gewesen. Das Maximale war bisher eine Messe in Stuttgart, die im November jährlich stattfindet, wo aber Brettspiele eher eine Nebenrolle sind. Wir sind also eine dreiköpfige Familie mit einem kleinen Kind. Ab wann würdet ihr denn mal Essen vorschlagen? Würdet ihr es vielleicht empfehlen? Ich hatte den Herner Spielewahnsinn schon mal ausgeguckt, aber irgendwie ist es halt alles ziemlich weit vom Südwesten tief in den Westen rein, muss sich dann schon lohnen. Also, was ist eure Empfehlung? Vielen Dank, euer Dennis.
Oh, das passt ja sogar. Ich habe die gar nicht abgehört vorher. Ich habe die jetzt nur so reinkopiert. René, du hast, glaube ich, den Rekord von uns dreien, wann man sein Kind mit auf die Messe nimmt, oder?
Sollte man nicht machen.
Wie alt war Clara?
Eins.
Nee, die hattest du doch auf dem Bauch.
Ja, dann war sie kleiner. Keine Ahnung, viel zu klein auf jeden Fall. Und jetzt rege ich mich über alle Eltern auf, die das machen. Und ich würde es auch nicht nochmal machen und nicht empfehlen.
Weil Messe ist sehr laut. Und für Kinder?
Sehr laut, sehr eng.
Ja. Also ab wann sollte man da Kinder mitnehmen? Das ist ein schwieriges Thema. Ich hatte ja jetzt letztes Jahr zum Beispiel die gesamte Familie das erste Mal alle da. Also die gesamte Familie damals 9 und 14. Und die Große ist gar nicht gut mit dem, also die Große ist gar nicht gut damit klargekommen. Viele Leute, sehr laut. Die hat gesagt, wenn sie da nochmal hinfahren würde, würde sie auf jeden Fall...
Das stimmt aber nicht. Wir waren schon mal vorher mit allen da.
Stimmt, ja,
da
stimmt.
Da hast du die Kackwurst gefangen.
Stimmt. Stimmt. Verdammt, hast du meine ganze Geschichte hier kaputt gemacht. Danke. Aber da war es irgendwie nicht so voll, hatte ich. Oder wir, da sind wir aber auch nicht so lange geblieben. Aber auf jeden Fall war die Große letztes Jahr irgendwie ziemlich angefressen irgendwann oder halt... Es war ihr zu laut, die wollte da auch gar nicht sein und hat gesagt, wenn sie nochmal hinfahren würde, mit Gehörschutz auf jeden Fall. Also sowas, wenn man mit Kindern da hinfährt, ist das, glaube ich, gar nicht eine dumme Idee, dass man denen irgendwie Mickey Mäuse mitgibt. Also genau, ich meine das kann ernst, man machen. Also es ist wirklich, wirklich eine Sache.
Ja, und es kommt immer darauf an, da muss man immer noch sein eigenes Kind kennen auch, ne? Weil die Möglichkeiten auch für kleinere, also ich sag mal jetzt, Haberalter, gibt es auch genug zu spielen da. Auch in der Galerie gibt es Bewegungsmöglichkeiten für kleinere Kinder, sei es dieser wie heißt das?
Konfetti.
Konfetti, genau, dieser Mitmach-Halifax da. ein paar Bobbycars oder diese Kapplersteine zum Basteln. Das geht dann also schon. Man sollte halt immer bedenken, also das Kind sollte zumindest gut laufen können. Mhm. Ich glaube, das soll so eine Grundvoraussetzung sein, weil noch schlimmer finde ich es tatsächlich, wenn die Leute dir mit ihrem Kinderwagen dauernd irgendwie in die Hacken fahren oder das Kind daneben herläuft und die Eltern den Kinderwagen voller Spiele gemacht haben.
Bollerwagen. Diese Klapp-Bollerwagen. Weil haben wir
ja, jetzt. Oder so Bollerwagen. Das ist einfach, dafür ist es einfach zu eng.
Ja, aber manchmal gibt es denn halt, du weißt ja nicht, wie die Situation gerade bei denen ist, ne? Ob die jetzt irgendwie sich gerade irgendwie so 2 Stunden irgendwie auf der Messe mal jetzt verdingen oder halt da mal sind und können die Kinder halt nirgendwo anders parken bei Oma, Opa, Onkel, Tante. So, weißt du denn, klar ist das für alle.
Ja, aber dann sollte man tatsächlich ehrlich sein und sagen, okay, dann lassen wir es dieses Jahr mal.
Ja.
Na, wie gesagt, ich habe selber den Fehler begangen und ich denke, die Kinder sollten einigermaßen fit sein zum Laufen. Dann sollte man selber sagen, okay, wenn man mit kleineren Kindern hingeht, man geht für die Kinder dahin und nicht für sich. Mhm. Also nicht Papa rennt vor und sammelt alle Spiele ein und Frau und Kinder hinterher oder Papa und Mama kaufen Spiele und Kinder nur hinterher. Na, man sollte sich dann schon die Zeit nehmen und sagen, okay, heute sind nur die Kinder irgendwie dran. Ich glaube, das hat sich zumindest bei uns immer rentiert.
Und wenn die um 1:30 keine Lust mehr haben, dann sollte man auch sagen, okay, wir lassen es denn auch. Also es ist
genau.
Wirklich intensiv, ne?
Ja. Ja. Also da muss man sein eigenes Kind ein bisschen einschätzen können, denke ich. Und ja, und dann sagen, okay, wir gehen für das Kind dahin oder für die Kinder, je nachdem. Und gönnen auch dann genügend Pausen. Mittlerweile, wenn das Wetter gut ist, kann man ja auch sehr gut mal nach draußen gehen, frische Luft schnappen, da eine Kleinigkeit zu sich nehmen, sei es gekauft oder selbst mitgebracht. Das geht ja mittlerweile schon ganz gut.
Ja. Aber es ist trotzdem, also Dennis, wenn du irgendwie was mehr von der, wenn du was von der Messe sehen willst, dann sei allein unterwegs. Also ja, wenn du für dich dahin gehen willst, dann vielleicht ohne Kinder. Und das klingt jetzt irgendwie alles so egoistisch, aber ich glaube, das ist denn, ne? Gerade wenn du noch nie da warst. Und ja, eine Messe in Stuttgart, ich weiß nicht, ist wahrscheinlich die Comic-Con oder sowas, die ist ja, glaube ich. Messeereignis ist halt, man weiß ja, wie so eine Messe funktioniert. Und Essen ist halt wirklich halt, ja, sehr groß, sehr viel Leute. Gerade wenn du irgendwie jetzt so Samstag oder sowas da bist, dann sehr viel Leute. Und dann wirklich, so wie René sagte, ihr geht mir für das Kind eher dahin.
Das sollte man sich immer bewusst machen.
Oder das Kind hat es sagen, wenn das Kind sagt, ich möchte jetzt nach Hause, dann sollte man es nicht noch 3 Stunden irgendwie durch Halle 3 schleifen.
Ja. Ja. Na, und wie gesagt, es gibt genügend Verlage auch mit Kinderspielen für kleinere Kinder. Die Kinder haben da schon genug zu gucken und zu entdecken und zu machen und zu tun. Nur da muss man denen auch die Zeit und die Chance dazu geben. Und nicht nur sagt in Halle 3 bei den Vielspielern oder sonstiges oder wo abhängen, sondern da tatsächlich gucken, was wollen die Kinder machen.
Ja. Gut. Danke, Dennis. Ich habe sie nicht vergessen. Naja, vielleicht ein bisschen. Gut, dass du nochmal erinnert hast. Diese Nachricht kam rein über WhatsApp. Die Nummer solltet ihr ja kennen. Ich frage die jetzt nicht nochmal ab. Das ist die 0170-5444-843. Und dann könnt ihr auch nochmal fragen. Auch bezüglich Messe stellen. Wie das bei uns aussieht dieses Jahr, werden wir noch sehen. Und wie machen wir jetzt weiter?
Ich glaube, wir machen einfach so weiter, wie wir letzte Woche oder die letzten beiden Wochen gemacht haben.
Ach so, willst du das machen? Okay.
Ich habe es befürchtet.
Sonja, hast du die letzten beiden Folgen gehört?
Natürlich habe ich die letzten beiden Folgen gehört.
Du hast die
letzten. Dann weißt du ja, was auf dich zukommt.
Aber
bist
Sonja,
du bereit?
Sonja, wir haben das ja nicht einfach so gemacht, ne? Wir haben uns da nämlich noch ein bisschen einen Spin rausgedreht.
Ja, und wir haben einen Expertenrat.
Wir hatten einen Expertenrat.
Okay.
Wer jetzt nicht weiß, worum es geht, wir machen jetzt auch noch für Sonja die Top 13. Aber die habe ich so gemacht. Sonja hat ja so einen geschriebenen Block.
Also, ich würde jetzt gar die Einschränkung gar nicht machen, dann hat ja Sonja eine Ahnung, was vorkommt. Kann das ja viel besser einschätzen. Das Lustige ist doch, wenn sie gar nicht weiß, was kommen kann.
Nee, doch, das würde ich jetzt so machen.
Oh.
Sonja hat einen geschriebenen Block. Und den wir haben das so, ich habe das halt so gemacht. Ich habe, so wie bei René ich gefragt habe, in den Expertenrat für die Top 13, hatten wir auch hier einen Expertenrat und wir haben mal versucht anzufangen, Spiele aufzuzählen, die Sonja toll findet. Ja?
Haben wir keine gefunden?
Haben wir erstmal so jetzt nicht auf den Anhieb so die, was sie wirklich toll findet, gefunden, aber es gab einen Experten, Herr M. aus B., der meinte, die hat doch so einen Blog. Da kann man auch nachgucken. Die sind sogar alle gerankt. Sonja, ich habe alle Titel, die bei dir eine 6 gekriegt haben, aus deinem Blog genommen.
Okay.
Das waren 33.
Mhm.
Und davon haben wir jetzt 13 rausgenommen.
Rausextrahiert aus dem, was da stand.
Ich sag mal so, ich habe hinten angefangen. So viel dazu.
Okay.
Bei Z. Zombieside.
Genau.
So, Sonja, wir machen mit dir auch noch mal ein Blind Ranking. Du hättest dir es ja denken können. Ich habe Überraschung hier reingeschrieben. Ja.
Aber das hätte ich mir auch vorher schon denken können.
Ja, wir müssen ja irgendwie die Sendung hier auch füllen.
Und bis jetzt ist das Format ja ganz gut angekommen.
Also Sonja, wir nennen dir gleich Titel. Du darfst die einordnen auf 1 bis 13. Und du darfst am Ende noch einen tauschen. Und es kommt nicht Citadels vor. Das kann ich dir schon mal sagen.
Okay.
René, möchtest du anfangen? Du hast ja die Liste, ich habe ja die Liste finalisiert vorhin noch.
Ja, warte.
Möchtest du einen Titel
rausholen?
Achso, soll ich den?
Nee, ich habe alles
hol
hier.
Hol nochmal raus. Hol nochmal raus. Also. Ja. Dödelkunde.
So.
Sonja.
Fangen wir mal an, Sonja.
Mhm.
Erste Spiel.
Du fängst jetzt aber nicht oben an, René, oder?
Nein, ich pick mal eins raus.
Gut.
So, zumindest eins, was uns alle sehr überrascht hat.
Dass das auf der Liste ist.
Und zwar starten wir mit Star Wars Rebellion.
Okay.
Bist ja. du selber überrascht, dass das auf der Liste ist?
Nee, das nicht. Aber ich habe es wirklich lange nicht gespielt.
Mhm. Ich glaube, das geht dir bei mehr Titeln heute noch so. Aber
wahrscheinlich, ja. Ich weiß, es hat mir damals so als Zweispielerspiel schon ziemlich gut gefallen. Aber es dauert auch seine Zeit, deswegen ist das, glaube ich, auch der Hauptgrund, warum es nicht häufiger auf den Tisch kommt. 1-13 machen wir, ne?
Wie bist du denn auf die Idee gekommen, Star Wars Rebellion? Oh, ich bin ja gerade fast gestorben hier.
Dann stirb leise. Wie bist du auf Star Wars Rebellion gekommen?
So, ja.
Wie ich darauf gekommen bin, das zu spielen?
Das
oder wie?
Wirkt jetzt ein bisschen untypisch, auch auf dieser Liste.
Nö, ich mag Star Wars.
Und Rebellion.
Und als es rauskam, also ich war ja von Anfang an, waren Micha und ich ja sehr dafür, Zwei-Personen-Spiele zu spielen, weil wir zu zweit haben halt regelmäßig Zeit. Es war, glaube ich, auch so die Zeit, wo sie unsere Spielegruppen erst gefunden haben und da waren wir eben vermehrt noch nach Zwei-Spieler-Spielen auf der Suche. Und ja, deswegen ist es zugelegt und dann hat es auch direkt überzeugt.
Ich hätte echt nochmal die Daten da hinschreiben sollen, wenn du das geschrieben hast. Kann ich vielleicht nochmal raussuchen.
Ich hätte jetzt wahrscheinlich so 2016 getippt.
Ja, das ist wie schon lange her.
Ja.
Gut, was natürlich viel spannender ist, auf welchem Platz?
3. Januar 17. Also knapp an 16 vorbei. So, welchen Platz packst du's?
Ja. Ich versuche gerade zu überlegen, was da vielleicht noch an Zwei-Personen-Spielen spielen kommen könnte. Damit also, ich finde es super. Ich würde es auch, wenn ich Zeit hätte, sofort jederzeit spielen. Das Problem ist, wenn ich Zeit habe, weil so eine Partie dauert ja auf jeden Fall. Deswegen würde ich es wahrscheinlich eher erstmal ein bisschen weiter hinten einordnen. Vielleicht auf der 8.
Okay.
Anna, hast du das mal gespielt eigentlich?
Ich habe es mal besessen. Aber ich
nein.
Ja, ich möchte das eigentlich gerne mal spielen, aber ich höre dann halt, ne, so wie Sonja auch gerade sagte, es dauert halt lange. René, hast du das? Du hast das nicht, ne?
Ich habe das nicht. Ich habe das damals mit dem Matthias zusammen gespielt. Der hatte das mitgebracht, als der mal hier war. Und mich hat es damals tatsächlich nicht überzeugt. Ich fand, es war thematisch, war alles gut, aber es hat mich irgendwie nicht gecatcht an der Stelle.
Okay.
Fällt mir gerade ein, hat mir nicht letztens die Frage, ob ich irgendwelche Miniaturenspiele besessen
da sind
sitzen
Miniaturen
würde.
Dabei.
Ja.
Sind die angemalt?
Natürlich nicht.
So, wollen wir den nächsten mal rauspulen? Sonja, ja, das ist, glaube ich, dein einziger Feld auf dieser. Verrate ich das schon? Ja, kann ich einfach sagen. Es ist ein Feld und ich glaube, es ist der einzige, wenn ich das so richtig gerade sehe. Ja, es ist der einzige. Sonja. Notre Dame.
Mhm. Ja.
Notre Dame ist das mit den Ratten, ne?
Genau.
Du hattest damals diese Jubiläumsedition da irgendwie.
Genau, da war ich ja ganz froh. Die hat, glaube ich, auch die alte Nummer bekommen.
4. Juli 17.
Sodass ich da zumindest nicht mehr auch noch das alte Spiel besorgen musste, um die Reihe vollständig zu haben.
Wird das auch nochmal neu aufgelegt? Weißt du das?
Das weiß ich nicht, habe ich bisher noch nichts von gehört.
Heißt das in Paris oder sowas?
Hm.
Wo packst du Notre Dame hin? Ich höre von dem Spiel immer nur, das ist irgendwie brutal bestrafend.
Ja, das habe ich auch in Erinnerung.
Also das ist dann schon so,
ob ich da und muss. Brutal hässlich.
Auch ja, so deswegen, hässlich finde ich das gar nicht.
Deswegen frage ich ja, ob es davon nochmal eine Neuauflage gibt. Ah nee, das muss ja nicht Paris heißen, das heißt dann wahrscheinlich irgendwie sowas wie Athen oder sowas. Was denn, so wie diese anderen Spiele, so aus Brügge machen wir Hamburg und aus Macau machen wir Valencia oder sowas. So, ja, Notre Dame.
Also das Material ist natürlich so Alea-typisch, alles sehr, sehr dünn, die ganzen Plättchen, die Spielplanteile, wie das eben bei Alea damals so war. Das hat sich auch mit der Jubiläumsausgabe nicht geändert. Also was ich an dem Spiel mag, das sind halt, dass man da wirklich nur begrenzt Aktionen hat. Also ich mag ja so Spiele, wo ich nur eine gewisse Anzahl an Aktionen habe, muss mir die halt gut aufteilen. Aber ja, das mit den Ratten war auf jeden Fall sehr bestrafend.
Und die Hörer sollen dran denken, Sonja hat jedem Spiel eine 6 gegeben. Also 6 von 6, also die höchste Wertung.
Ja, wo man da ja auch sagen muss, mit der Zeit, also man macht so einen Blog 10 Jahre und schreibt immer seine Rezension. Und natürlich gibt es Spiele, wo ich heute vielleicht eine andere Bewertung vergeben würde.
Ja, aber das ist jetzt ja gerade, das ist ja der Kniff und das Spannende jetzt daran gewesen. Ja, ja.
Ich glaube, ich würde eher eine Partie Notre Dame spielen als Star Wars Rebellion.
Das hilft, das habe ich letzte Woche auch so gemacht.
Von daher würde ich vielleicht davor einordnen auf der 7.
Okay, diese Sonja macht die Mitte zu. Wir wissen, wie das
endet. Das war mein Fehler.
Wir wissen, wie das endet. So, René, pull mal einen raus.
So, dann mache ich mal ein Spiel, was ich sehr, sehr gerne mag. Obwohl es überhaupt nicht zu meinem restlichen Spielgeschmack eigentlich passen sollte. Und zwar ist das ein Fest für Odin.
Uwe Rosenberg. Einer der komplexeren, den ich auch sehr gerne mag.
Dass René das immer noch gut findet, finde ich auch immer noch sehr absurd.
Ja, das ist immer ein bisschen skurril, ja.
Sehr skurril. Ja,
ich habe auch meine Schwächen.
Ja, es ist ein Puzzlespiel. Ich mag Puzzlespiele. Ich würde es vielleicht auf der 5 einordnen.
Ein Fest für Odin hast du 27. Februar 17 gemacht. Also wir bewegen uns hier im Jahr 2017. Was hast du gesagt? 5?
5.
Ein Fest für... Übrigens für die Hörer, Marvel Champions wird nicht auftauchen heute. So, nehmen wir denn? Ach ja, ein Spiel, was ich vielleicht auf meiner Liste viel zu niedrig eingeordnet habe, im Nachhinein betrachtet. Sonja, du hast dem Spiel mehrfach eine 6 gegeben. Dem Grundspiel, einigen Erweiterungen. Wir reden von Dominion.
Ja, Dominion war ja das Spiel, was mich zurück in die Welt der Brettspiele geholt hat.
Traust du es weit nach oben zu setzen? Wahrscheinlich nicht.
Das ist die Frage. Obwohl, es bei mir ja zumindest so, immer wenn eine neue Erweiterung erschienen ist, war ich immer wieder heiß drauf und wollte die neuen Karten kennenlernen. Mhm. Ansonsten muss ich auch dazu geben, dass es nicht mehr so häufig gespielt wird, wenn gerade nichts Neues erscheint.
August 15 hast du von Dominion vom Grundspiel geschrieben. Du musst es
ja, aber das war für mich halt schon ein richtungsweisendes Spiel, würde ich sagen. Auch einfach so zu sehen, was moderne Brettspiele können. Deckbuilding mag ich nach wie vor sehr gerne. Frage ist, traue ich es mich gleich auf die 1 zu setzen?
Die Liste ist noch lang, die wir haben. Die Liste
ist noch lang, wer weiß noch, was noch kommt.
Aber es kann noch vieles schlechter sein.
Citadels, meinst du, kommt noch?
Ah, das hast du ja schon ausgeschlossen.
Ja. Ich setze es mal auf die 3, um noch ein bisschen Platz dafür
zu haben. Den Fehler habe ich auch letzte Mal gemacht. Ja.
So. Gut, dann mache ich mal das nächste.
Mehr Spiele kennt René nicht von der Liste jetzt.
Doch, ist auch ein Spiel, was ich besessen habe. Und da Platz Nummer 5 schon vergeben ist, mache ich mal Five Tribes.
Oh, ja, Bruno Catala, das war so mein erstes Bruno Catala-Spiel, von dem ich richtig begeistert war, wo ich dann beschlossen habe, war zu dem Zeitpunkt einer meiner Lieblingsautoren.
Ach, die erste Liebe.
Ja, er hat sich dann irgendwann ein bisschen verflüchtigt. Also ich schaue mir immer noch gerne alle Neuheiten von ihm an, aber mittlerweile mit einer gewissen Skepsis. Five Tribes, ich finde es ein großartiges Spiel, also dieses Worker-Displacement, wie man es ja manchmal genannt hat, fand ich schon eine coole Sache.
Aber man hört immer, dass es so dieses Grübel-Problem hat, dass man da sehr lange über seinen Zug nachdenken kann und dann irgendwie das Spiel.
Genau, du nimmst ja von einem Platz alle deine Arbeiter und gehst dann irgendeinen Weg entlang und am Ende löst du was aus. Und da gibt es halt so viele Möglichkeiten, wo du lang gehen kannst, wo du enden kannst. Also es ist schon sehr grübellastig. Aber auch das, ich würde es jederzeit sofort mitspielen. Wie wahrscheinlich alles auch von dieser Liste.
Ich wollte gerade sagen, die Chance, dass da eine Gurke dabei ist.
So schlechte Spiele werden nicht dabei sein.
Für Sonja schlechte Spiele, sagen wir es so.
Genau.
Ich sehe das vielleicht ein bisschen anders, aber.
Wobei ich habe gerade gehört, also es kommt ja jetzt eine Neuauflage bei Asmodee heraus.
Oder es kommt wieder raus, es ist ja nicht verfügbar gerade, ne? Also.
Genau, aber es soll ja eine neue, also ich glaube einfach unüberarbeitet einfach eine neue Auflage erscheinen. Und ich habe letztens erst mit einem gesprochen, der meinte so, oh ja, ich hätte ja schon Lust, mir das anzugucken. Ich kenne das ja überhaupt gar nicht. Und ich dachte, oh ja, das ist ein richtig gutes Spiel. Guckt euch das auf jeden Fall an.
Ich würde mir das auch mal angucken. Ich habe das damals irgendwie nicht gespielt und angucken würde ich es mir auch noch mal jetzt. Wahrscheinlich wäre es so kopflastig.
Ja.
Ich würde es mal auf die 11 setzen.
Oh, Bruno Catala. Schlechte Nachrichten, die Liebe ist erkältet. Ich frage mich, was auf die 13 kommen soll. Da bin ich echt mal gespannt. Vielleicht,
da bin ich auch gespannt.
Vielleicht dieser Kandidat, Sonja, ist jetzt vielleicht ein Spiel, was ein bisschen besonders ist. Ich bin dran, ne? Ja. Was ein bisschen besonders ist, ich weiß gar nicht, bei welchem Verlag das auf Deutsch rauskam. Oder es ist ein deutsches Spiel vom guten Peer, glaube ich, Peer Silvester.
Wir sind das Volk. Ja, auch ein. Es hat ein ähnliches Problem wie Star Wars Rebellion. Es ist total cool. Es braucht aber seine Zeit. Mhm. Und es hat halt eher so ein, ich würde mal sagen, eher schweres Thema. Also, es ist halt.
Serious.
Nicht so der typische, ja, es ist halt nicht der typische Spielspaß. Mhm. Aber trotzdem habe ich Spaß daran, das zu spielen. Aber halt anderen Spaß als andere Spiele.
Also vielleicht sollten wir das nochmal kurz sagen für die Hörer, die es vielleicht jetzt nicht kennen. Also Wir sind das Volk deutet ja schon darauf hin, dass es darum, ist es ein Konflikt, weiß ich gar nicht, zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR geht. Und das ist ja, glaube ich, so ein kartengetriebenes Spiel, ne?
Genau.
Und was ist denn das Ziel, dass jeder Staat erfolgreich ist oder die Wiedervereinigung, weißt du, das kannst du mir sagen? Ich weiß es nämlich gar nicht wirklich.
Es kann zu Wiedervereinigung kommen, muss es aber nicht. Mhm. Und ja, es gibt so eine Prestigeleiste und dann geht es darum, also die BRD versucht halt irgendwie ihre Ziele zu verfolgen, die DDR ihre Ziele. Mhm. Und es kann zu Unruhen kommen.
Ja, ich finde das halt super spannend eigentlich vom Thema her. Muss ich mir das doch nochmal anschauen. Da gibt es doch dann, also es ist ja normal, originär ja ein Zweispielerspiel, ne? Aber es gibt ja noch eine Erweiterung, ne?
Genau.
2 plus 2 oder sowas. Oder 2 plus 2 ist 4. Ne, da, also es gab ja in der Historie auch diese 2 plus 4 Verhandlung, glaube ich, oder sowas. Ja.
Man spielt verschiedene Dekaden und an jedem Dekadenende wird halt geprüft, ob er gewonnen hat. Und die DDR gewinnt, glaube ich, wenn sie zum bestimmten Zeitpunkt mehr Wirtschaftspunkte abbauen müsste, als vorhanden sind, weil es dann zum Staatsbankrott kommt. Und sonst, wenn sie Zerlisten erhalten soll, aber bereits alle auf dem Brett verteilt sind, hat sie sofort gewonnen. Also sind halt so, ist ein bisschen asymmetrisch. Und alle Karten sind da wirklich so von reellen Ereignissen inspiriert. Und dadurch fühlt es sich in meiner Wahrnehmung sehr thematisch an.
Gibt sogar jetzt im Moment, oder es gibt eine Combined Edition, also das Grundspiel plus Erweiterung. Ist auch lieferbar anscheinend bei Histogame. Ja, anschauen.
Glaube ich. Also es war immer eine spannende Entscheidung, so zu gucken, versuche ich eher die eigene Nation irgendwie nach vorne zu bringen oder versuche ich gegen die andere Nation zu spielen. Aber eben nicht mit Waffengewalt, sondern wirklich so auf Wirtschafts- und Lebensstandardsebene. Also es ist ein sehr cooles Spiel, aber halt auch, ja, also zum einen, dadurch, dass es halt ein Serious Game ist, ist eher vielleicht ein bedrückendes Thema. Ich würde es wahrscheinlich auf die 13 setzen.
Ich hab's mir fast
nicht, weil es ein schlechtes Spiel ist, sondern einfach, weil es so ein besonderes Spiel ist, für das man irgendwie in der richtigen Stimmung sein muss, für das man auch viel Zeit benötigt.
Aber guck mal, René, so baut man die Liste auf. Nicht so wie wir, irgendwie so. Hier sind überall noch Lücken, da kann man immer noch schön was dazwischen schieben. Naja, warten wir noch mal zwei, drei Titel ab, oder?
Genau, dann sehen wir vielleicht, wo noch was dazwischen gehen kann. Gut, jetzt gehe ich einfach mal von oben nach unten durch, was da noch fehlt. Dann hätten wir als nächsten Titel, der auch gerade quasi neu wieder rausgekommen ist, Splendor.
Das ist jetzt aber auch ein Weitersprung von Wir sind das Volk zu Splendor, so grafisch, spielerisch, so.
Materialmäßig.
Splendor, Sonja.
Das überrascht mich jetzt tatsächlich ein bisschen, war mir nicht bewusst, dass ich Splendor.
Ich check nochmal gegen.
Nee, das wird schon passen, ne?
Ich check.
Also, das ist ja auch so mit dem eigenen Spielgeschmack, es entwickelt sich ja alles weiter und was ich vorhin sagte, wenn ich heute so ein Spiel wie Splendor spielen würde, dem keine 6 Punkte mehr vergeben.
Es war im August 2015. Es sind aber 6 Punkte.
Ja, das hat halt einerseits mit seinem Material überzeugt, ne, mit diesen hochwertigen Chips.
Ich habe das neulich erst noch wieder gespielt, weil die Gruppe kannte das gar nicht. Also der René hat ja gesagt, das ist ja gerade wieder irgendwie neu aufgelegt worden oder irgendwie mit Erweiterungen jetzt nochmal. Und wir haben das dann mal gespielt, weil die anderen kannten das auch gar nicht so oder hatten das nicht so präsent. Das funktioniert halt immer noch. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie erfüllend so das Basisspiel alleine ist, aber halt diese Chips, diese gut produzierten Chips machen natürlich schon einiges aus bei dem Spiel.
Ja, aber ich mag halt auch so diese Sache, dass ich mir Karten kaufe und damit habe ich ja dann auch wieder Edelsteine für die Zukunft. Das ist halt am Anfang brauche ich halt viele von diesen Chips, um die Karten kaufen zu können und umso weit mehr ich meine Auslage spiele, umso mehr Optionen habe ich halt. Und dann wird es in Hikin immer günstiger, neue Karten zu kaufen, weil ich ja die Edelsteine schon auf meinen Karten in meiner Auslage habe. Also das vom Grundprinzip her mag ich das immer noch sehr. Ja, nur wo sortiert man das ein?
Ist nicht so einfach, oder?
Ja, aber wenn ich jetzt so an Spiele denke, die ich aktuell am liebsten habe, das ist natürlich noch schon eine andere Komplexitätsstufe als ein Splendor. Aber auch ein Splendor ist ein hervorragendes Spiel, gerade wenn man es auch mit weniger erfahrenen Spielern spielen möchte, die an sowas heranzuführen. Ja, aber so ganz weit vorne möchte ich es eigentlich nicht einordnen. Vielleicht auf der 9.
Okay. So, Sonja. Was nehmen wir denn? Ich sag mal Pandemic Legacy. Ich lass das so stehen.
Also das erste, oder?
Ich lasse das so. Das ist jetzt deiner Interpretation vollkommen offen.
Ja, also ich würde jetzt erstmal an das allererste denken, weil das war halt damals das Legacy-Spiel. Zwar nicht das allererste, aber irgendwie das, was dann doch irgendwie alle begeistert hat.
Du hast übrigens Season 1 und 2 die 6 gegeben.
Und 0 wahrscheinlich ein bisschen weniger?
Die 5, ja.
Ja.
Ich wurde letzte Woche nur mit Pandemic gequält, also.
Ich überlege gerade, es ist halt ähnlich wie bei Dominion. Der Dominion hat damals irgendwie das Deckbuilding eingeführt, hat für mich persönlich eine große Bedeutung. Pandemic Legacy ist halt für mich so das Legacy-Spiel der ersten Stunde. Und es war schon ein sehr, sehr cooles Erlebnis. Aber man kann es halt, ne, wir haben es halt einmal erlebt und ja gut, man könnte jetzt die Box nochmal kaufen, um das Ganze nochmal zu erleben. Es wäre dann nicht ganz so überraschend. Deswegen ist auch die Motivation, mir das nochmal zu legen und erneut zu erleben, eher gering. Ja, und das. Ja, das ist jetzt die Frage, wie man da vorgeht. Vor dem Hintergrund, dass ich das Spielerlebnis halt nicht nochmal erleben kann, neige ich eher dazu, es auf die 12 zu setzen. Die 13 ist ja nicht mehr frei. Aber wird es dem Spiel gerecht im Vergleich zu den anderen? Das ist die Frage. Es war schon ein richtig cooles Erlebnis. Also, aber da ist auch die Frage, war es jetzt wirklich das Spiel an sich oder war es halt einfach so das wirklich Erleben dieses gut umgesetzten Legacy-Mechanismus? Ich setze es einfach auf die 12.
Okay. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet.
Doch, also das ist für mich der Hauptgrund, dass ich es halt nicht nochmal erleben kann.
So, René, jetzt kannst du die schlechten Spiele auspacken.
Genau, jetzt wird spannend, was auf die 1 kommt.
Ja.
Nein. Nehmen wir auch ein Spiel, was ich gespielt habe, was ich aber nicht ein zweites Mal spielen wollte oder wollen würde jetzt auch. Russian Railroads.
Das willst du nicht nochmal spielen?
Nee, es hat mir nicht gefallen. Es war mir zu kopflastig und.
Sonja, jetzt gehen wir aber schon eher in deine Richtung gerade wieder, ne?
Genau, das war so mein Einstieg wieder in die Brettspielszene und dann.
Jetzt sind wir auf der richtigen Schiene.
Hohoho.
Auf der Bauma-Schiene. Ja.
Also der Worker-Placement-Mechanismus dauert, der hat mich richtig begeistert. Also das war, glaube ich, so eins der ersten Spiele, meine erste Spielemesse in 2014 und danach, da haben wir uns das Spiel besorgt. Und das hat mich damals richtig geflasht. Mhm. Allein, wenn man so ganz klein anfängt und dann natürlich irgendwie, ich weiß nicht mehr, 5 oder 6 Runden und in den ersten Runden holt man nur so eine Handvoll Punkte und am Ende explodiert das richtig. Also was mag ich total. Und leider habe ich da auch länger nicht gespielt.
Hast du denn die Ultimate Edition?
Ja.
Ungespielt.
Nee, ungespielt nicht. Aber ich habe auch noch Russian Railroads und German Railroads, weil ich mich davon irgendwie nicht trennen kann. Das ist so ein bisschen, ja, eigentlich brauche ich mit Ultimate Railroads die alten Sachen nicht mehr. Aber wie gesagt, das hatte für mich persönlich auch so einen besonderen Stellenwert. Weil mir das dann wirklich gezeigt hat, so dass das Spiele, wie ich sie gerne spielen wollen würde. Und deswegen muss ich das auch einfach weit oben platzieren. Um die ersten Plätze noch nicht komplett dicht zu machen, will ich es auf der 4 einordnen.
Jetzt wird langsam spannend.
Ja, das ist das Problem, wenn man sich nicht traut, auf die 1 zu gehen.
Ja, ich weiß, das kenne ich auch. So, ein Spiel, was ich nicht kenne. Ich glaube, der Verlag ist What's Your Game gewesen. Ja. Oder? Doch, ich glaube.
Nippon, zufällig?
Ja, es ist Nippon.
Auch lange her, dass ich das gespielt habe.
Ich kenne das gar nicht. Also, ist das noch, das ist nach Madeira gewesen denn, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Aber die sehen ja alle irgendwie, haben ja dieses ganz nüchterne, irgendwie dieses What's Your Game Design irgendwie übernommen.
Ah, ich mag das irgendwie.
Ja, dann bin ich ja gespannt, wo du das hinpackst. Wird es auf die 1 kommen? Schaltet ein beim nächsten Mal.
Ungern.
Ungern?
Einfach, weil ich auch nicht weiß, was da noch kommt. Und tatsächlich kann ich das jetzt auch aus dem Stegreif, könnte ich nicht mehr genau sagen, wie es funktioniert. Ich weiß, dass es mir richtig gut gefallen hat.
Ich war überrascht, es dort zu sehen.
Weil du es nicht kennst.
Ja, weil das so ein Titel ist, der jetzt so in der Spielerschaft jetzt nicht mehr so präsent ist. So alle anderen Titel, die wir jetzt hatten, oder die meisten, so haben wir eine gewisse Bekanntheit. Aber Nippon, soll ich mal René fragen, ob er das kennt? Ob der das kennt?
Brauchst dich fragen, er kennt es nicht. Weil nach Madeira waren dann alle What's Your Game-Spiele durch. Für mich Persona non grata. Also da muss ich die Zeit nicht investieren. Aber ich sehe gerade, das wird auch neu aufgelegt dieses Jahr.
Oh Gott.
Ich war mir gerade nicht sicher, aber ich hatte auch den Gedanken, ist es nicht irgendwie beim B-Rex irgendwo?
Nippon Saibatsu? Heißt das Nippon Saibatsu denn oder was?
Genau.
Okay. Sieht das wenigstens ein bisschen ansprechender aus, ja. Gucke gerade Publisher. Steht nur Crowd Games, Board Game Atelier und Hit Games im Moment. Kann sein, dass das ja dort auch. Müsste man nochmal nachforschen. Aber das hilft ja jetzt nicht bei der Sortierung.
Genau.
Wo das Spiel hinkommt. Also ja, spielt in Japan. So, was macht man da? Ist das Worker Placement oder Tableau Building? Ich sehe irgendwie.
Wie gesagt, es ist auch für mich lange her.
Okay.
Und wie gerade gesagt, also ich könnte nicht mehr aus dem Stegreif genau sagen, wie es funktioniert. Ich weiß, dass es mich damals vor allem überzeugt hat, weil es gut zweitspielbar war. Und das war so gerade in den ersten Jahren ein großer Aspekt, auf den ich besonders geachtet habe, weil wir leider feststellen mussten, dass viele Spiele zu zweit sich nicht so gut spielten. Und hier meine ich mich zu erinnern, dass das zu zweit gut funktionierte, weil es gute Anpassungen gab. Aber ohne halt irgendwie einen Ghost-Player einzubauen, sondern einfach mit Anpassung am Spielmaterial konnte man das gut zu zweit erleben. Und es hat wirklich einen sehr geringen Glücksanteil, das mag ich ja auch. Trotzdem, verglichen auch so mit den anderen Spielen, mag ich das jetzt wieder nicht allzu hoch einordnen.
Du hast jetzt noch frei die 10, die 6 und die 1 und die 2.
Setzen wir es mal auf die 10.
Damit wir die Hörer mal ein bisschen auch noch mitnehmen. Gut. René, du bist dran. Darfst dir noch eins aussuchen. Nimm mal das unterste.
Nee, ich nehme noch eins, was ich gespielt habe.
Ach so.
Und was auch eigentlich ein sehr gut angesehenes Spiel mal war. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Marco Polo.
Auf den Spuren von Marco Polo.
Ja, das habe ich. Steht hier nicht in unserer Vorlage.
Entschuldigung.
Ist gut.
Ja, auch das ein großartiges Spiel. Genau, meine Kragenweite. Zusammenarbeit von Simone Luciani und Daniel Tassini. Das sind ja neben Stefan Feld so aktuell meine Lieblingsautoren wahrscheinlich, kann man schon so sagen. Weil jedes neue Spiel von denen schaue ich mir auf jeden Fall an. Dazu ist es hat Würfel, aber es ist halt kein typisches Würfelspiel, sondern es ist wirklich ein cooles Eurogame. Und das kann man schon mal auf die 2 setzen, würde ich sagen. Das
kann man schon auf die 2. Hat Würfel. Wir reden aber von auf den Spuren von Marco Polo Teil 1, ne?
Genau.
Den anderen hast du nicht bewertet.
Habe ich nicht bewertet?
Nee, ich habe gerade nochmal geguckt, ist keine Wertung drunter. Was ist da los?
Es wird seine Gründe geben dafür.
Gut, pass auf, wir nehmen noch ein Spiel, wo Würfel eine Rolle spielen. Sogar eine sehr gewichtige und wo die auch spannend eingesetzt würden. Pulsar 2849.
Ja. Check Games Edition.
Wladimir Succi, ne? So das erste, glaube ich, bekanntere von ihm.
Auch ein Autor, dessen Spiele ich immer eines Blickes würdige und mir gerne anschaue, weil sie mich oft begeistern.
Dieser Würfeleinsatzmechanismus, den fand ich schon sehr cool. Also man würfelt ja da irgendwie, wie war das, eine gewisse Anzahl von Würfeln, dann wird irgendwie die
Der Median.
Der Median da irgendwie ermittelt, also die Mitte der Würfel, also wenn du 8 Würfel werden irgendwie die so möglichst sinnvoll getrennt, also irgendwie 4 auf die eine Seite und dann anderen auf die andere und dann, wenn du was von rechts nimmst davon, dann sinkt irgendwas und wenn du was von links davon, dann steigt irgendwas oder andersrum. Also das war schon cool. Und das ist ja auch so ein Spiel, wo die, das ja so explodiert. Am Anfang kriegst du so, oh, ich krieg da mal 3 Punkte. Oh, hier kriegst du mal 4 Punkte nächste oder am Ende irgendwie 28, 30, irgendwie dann, ja. Das möchte ich, glaube ich, auch nochmal wieder im Schrank haben, verdammt.
Ja, ich muss gerade nur überlegen, welche Plätze wir noch frei haben.
Die 1 und die 6.
Zwar keine Ahnung, was da noch kommt, aber ich würde es dann auf die 6 setzen.
Okay. Sonja, was glaubst du denn? Was fehlt dir noch so aus deinen alten Spielen?
Ja, altes. Also natürlich würde ein Terraforming Mars fehlen, Arche Nova, aber wahrscheinlich beide zu neu.
Die sind zu neu.
Von daher, ich weiß nicht, vielleicht kommt auch sowas, ich meine, dass auch Codenames oder Just One gute Noten bekommen haben.
Warte, da müsste ich mal auf meine Ursprungsliste skippen. Nein, Just One, ja, ist aber auch zu neu. Also das, ich glaube, okay. jetzt kommt das eins der Spiele, was am neuesten wahrscheinlich sogar, nee, das hatten wir ja, Pulsar war das ja. Das war schon eins der, so der Pulsar war irgendwie, glaube ich, der Cut-Off-Point. Ich habe noch ziemlich viel noch aus der Mitte noch wir haben da noch ein bisschen was gekürzt, weil die nicht so ganz passten. René, magst
Terra du? Terra Mystica vielleicht?
Da hast du nur der Big Box eine 6 gegeben. Die haben wir denn rausgenommen?
Ja, weil ich nur die Big Box vorliegen habe.
Ja, René, klär sie doch mal auf, aber mit Terra Mystica liegst du nicht so falsch.
Genau, und zwar Gaia Project. Ist deine okay. Nummer 1 heute.
Ja, fühlt sich falsch an, weil ich auf jeden Fall immer ein Terra Mystica vorziehen würde.
Ja, wie gesagt, ich dachte nur, na, Big Box, nee, nimm mal originäre. Also ja, das ist ja dann die Big Box, aber nee. Aber Gaia Project ist jetzt deine Nummer 1, Sonja. Was war die 1 nochmal bei mir? War auch falsch. Ganz falsch.
Aber du darfst ja noch tauschen. Also wir gehen einmal ganz kurz die Liste durch. Was du gesagt hast bisher, wir starten mal unten mit Wir sind das Volk auf der 13. Dann Pandemic Legacy auf der 12. Die 11 ist bei Five Tribes. Dann kommt Nippon auf der 10. 9 Splendor, 8 Star Wars Rebellion. Notre Dame hat auf die 7 geschafft. Pulsar 2849 auf der 6. Ein Fest für Odin 5. 4 ist Russian Railroad, 3 Dominion, 2 auf den Spuren von Marco Polo und 1 ist jetzt das Gaia-Projekt. Was möchtest du noch tauschen?
Vielleicht gar nichts.
Doch, ich glaube schon. Und dann würde ich vielleicht doch Russian Railroads auf die 1 setzen, statt Gaia-Projekt und die beiden tauschen. Mhm.
Das sieht doch stabil aus, würde ich sagen.
Also ich würde jetzt aber die Top 5 einfach mal ganz kurz nennen.
Wenn ich das hier gerade mal alles kaputt gemacht habe, hier das Dokument.
Ja, also die Top 5 wären dann ein Fest für Odin, 4 das Gaia-Projekt, dann 3 Dominion, 2 auf den Spuren von Marco Polo und jetzt die 1 ganz neu reingekommen, Russian Railroads.
Sonja, wir haben beide die Dominion auf der 3.
Okay, cool.
Ich habe mich nicht getraut, es auf die 1 zu setzen, so was mir auf die Füße gefallen ist.
Ja, also ich finde, das fühlt sich, wenn ich jetzt auf die Liste blicke, eigentlich ziemlich gut an. Wie gesagt, Gaia Project ist so ein bisschen, wo ich halt denke, also ich würde immer eher Terra Mystica vorziehen. Ich finde es auch, das ist das bessere Spiel, auf jeden Fall das zugänglichere Spiel. Und Gaia Project ist halt einfach noch eine Stufe höher. Bisschen komplexer geworden. Ich mag aber, glaube ich, lieber das Terra Mystica, wobei auch das Age of Innovation großartig ist. Das war jetzt nochmal eine Weiterentwicklung von Terra Mystica. Aber alle diese Spiele gehören auf die Liste und damit kann ich auch mit Gaia Project ganz gut leben. Das Dominion drin ist, freut mich, weil das halt, wie gesagt, für mich auch einen besonderen Stellenwert hat, weil es mich zurück in die Brettspielszene geholt hat. Russian Railroads für mich halt so das erste, die erste Berührung mit Worker Placement. Und daher für mich persönlich auch so ein Wegbereiter auf den Sprung von Marco Polo, großartiges Spiel. Also doch, im Großen und Ganzen kann ich mit der Liste ziemlich gut leben.
Ja, und da wir 34 Titel hatten das letzte Mal, also aus deiner Gesamtliste, machen wir nächste Woche den Mittelbau. Nein. Nein, wie gesagt.
Nein, aber was man jetzt, das dritte Mal, dass wir das Format jetzt so durchgeführt haben, und man merkt immer wieder, man darf nicht damit knausern, auch zu sagen, ich gebe auch einen guten Platz nach oben, wenn ich habe, ich habe ein gutes Spiel. Weil man weiß nie, also jetzt gerade bei Sonja haben wir das ja nicht jetzt irgendwie in irgendeiner Art sortiert. Das haben wir jetzt einfach so wild rausgepickt. Und sobald ein Titel dabei ist, der so nach eins verdächtig ist, sollte man den auch dahinsetzen.
Ja.
Weil kommt dann halt
Citadels
und du hängst da.
Ja. Hätte man vielleicht Spiele nehmen müssen, nicht gut gefunden. Naja. Nochmal danke auch an den Dennis. Aber bei Sonja war das ja einfach. Also wir wussten ja, dass es jetzt ja keine Spiele sind, die du halt schlecht findest. Aber ich fand halt diesen Zeitaspekt halt spannend. Ne?
Ja, und es ist auch tatsächlich, wie gesagt, viele habe ich davon wirklich 5 oder mehr Jahre nicht gespielt. Und sich da jetzt aber zu überlegen und die auch gegeneinander so ein bisschen abzuwiegen, ist schon interessant.
Ja, vor allen Dingen, stell dir mal vor, du hättest jetzt, wir hätten jetzt als letztes Wir sind das Volk in der Liste gehabt.
Ja.
Dann wäre das auf die 1 gekommen, du hättest dann vielleicht getauscht gegen Russian Railroads wie jetzt, dann wäre es trotzdem immer noch auf der 4, was ja gefühlt trotzdem dann nicht so wirklich passen würde, oder?
Ja.
Was spannend ist, dass wir, ich glaube, bei dir war es auch so, René, die 1 und 2 hat halt keiner, die sind halt am Ende nur noch belegt worden. Sondern keiner hat sie aktiv belegt. So. Das ist ein Learning für uns.
Genau, deswegen sage ich ja, da muss man mutig sein und sobald man ein Spiel hat, wo man denkt, ja, weiß ich nicht, Dominion wäre jetzt, es ist schon einfach verdammt gut und ich habe das unglaublich gerne gespielt, dann kommt es halt auf die 1 und dann lieber, wenn später noch ein sehr gutes kommt, das lieber dann auf die 2 zu setzen.
Wir haben ja nächste Woche eine runde Folge. Ich habe da noch eine Idee, da darf ich aber eigentlich nicht mit, also meine Idee ist, ob wir das jetzt auch gemeinsam hinkriegen würden mit einer Liste. Ich hab da, also dass wir drei uns, also wir kriegen was vorgesetzt, ich müsste mal mit einem Expertenpanel reden und wir versuchen über einen Konsens das hinzubekommen.
Ja, da überlegen wir noch mal in Ruhe, wie wir das machen.
Ja, ich habe das schon aus. Wenn ich das jetzt platzen lasse, dann geht das ja nicht. Wir sprechen mal, das müssen wir jetzt ja nicht in der Sendung machen.
Genau.
So. Hammer, Sonja, du hast es geschafft.
Ja.
Das erste Mal.
Und war gar nicht so schlimm. War
gar nicht so schlimm. Sind ja auch alles gute Spiele.
Ja.
Wir könnten ja. Warte mal, was ist denn so deine schlechteste Bewertung? Never Ever hast du, nee, da hast du nicht so viel. Naja, hast du, wir könnten das auch mal von unten drehen. Aber da sehe ich jetzt beim Durchscrollen jetzt irgendwie keine konkreten Artikel.
Aber wir wollen doch eigentlich nicht über schlechte Spiele reden, oder?
Ja, das stimmt.
Genau.
Das ist wohl richtig. Gut. Ich hätte noch einen Ersteindruck, damit wir beim Brettspiel-Content bleiben.
Ja.
Das Spiel hat mich ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen ratlos zurückgelassen, aber ich hadere gerade so ein bisschen noch damit, was ich damit anstelle. Paolo Mori, den ich anscheinend sehr mag, unbewussterweise, oder der hat jetzt ja auch dieses, also der Autor Paolo Mori hat ja dieses Toy Battle rausgebracht, was ich ja sehr mag. Ne, dieses Zwei-Personen-Duell-Spiel. René, du hast das ja auch schon gespielt.
Mhm.
Er hat ja auch das Ethnos rausgebracht. Das mag ich ja auch sehr. Und noch ein paar andere Titel. Und ich dachte mir so, Paolo Mori hat wieder was Neues oder halt jetzt in Co-Autorenschaft, ich muss mal gucken, wer da der Hauptautor, wer noch der andere Autor ist, damit der nicht unter den Tisch fällt, Ole Steines, die haben das Spiel Altai rausgebracht. Altai ist ein Altai, Moment, wie heißt das auf Deutsch? Auf Englisch heißt es Dawn of Civilization, Aufbruch der Völker. Ein Zivilisationsspiel. Ihr habt schon die Anführungszeichen gehört. Ne? Und das ist ein Spiel, ein Deckbauspiel mit einem Area-Control-Mechanismus. Und bei mir, das triggert halt bei mir gerade so sehr viele Knöpfe. Komplexität irgendwie sehr gering. Und das ist ein Spiel, was in der Spielerschaft, glaube ich, gerade sehr umstritten ist. Also im Dice Tower gibt es halt, ja, wie viel man darauf hält, kann man ja selber sich ausmachen, aber die haben ja auch immer Wertungen. Jemand gibt eine 5 und der andere gibt eine 8. Ne? Also da herrscht so ein bisschen Uneinigkeit über das Spiel und genau so ein Gefühl habe ich auch so ein bisschen. Worum geht's? Es gibt eine kleine Karte mit einer Landschaft, die sehr bunt abstrahiert ist, irgendwie sehr ein bisschen stilisiert. Und ihr habt ein Kartendeck, ihr seid ein Volk und ihr wollt euch irgendwie auf dieser Karte ausbreiten, damit ihr denn Ressourcen generieren könnt, weil eure Karten Ressourcen generieren, wenn sie in bestimmten Gebieten produzieren können. Also wenn du halt in einem Farm auf dem Ackerland oder im Wald, wenn du einen Wald unter Kontrolle hast, dann produziert diese Karte einfach mehr, ist halt besser. Das heißt, du willst sie ausbreiten. Wenn du dich aber ganz viel ausbreitest, triffst du halt irgendwann auch auf deine Gegner. Na, dann kommt es zu Konflikten. Du kannst deren Gebäude irgendwie in Gefangenschaft nehmen oder halt klauen vom Spielplan. Dafür gibt es Punkte und Zeit. Und dann gibt es halt noch so Ausbaukarten. Die haben halt so also 3 Stufen. Da kommt dann so dieser Zivilisationsaspekt rein. Das sind dann so Bronze, Silber, Gold. Die musst du dann halt auch so aufsteigend halt erfüllen. Was halt spannend ist zum Beispiel, du bekommst halt Ressourcen und die legst du erstmal vor dir ab und dann kannst du die auf den Karten parken. So, weißt du, es gibt eine Karte, ey, wenn du da 2 Äpfel drauflegst, Apfel ist eine Ressource, kannst du dann eine neue Siedlung bauen. Die darfst du dann halt irgendwo angrenzend bei dir oder in deinem gleichen Gebiet auch was hinsetzen. Aber alle Ressourcen, die du nicht verbrauchst oder nicht brauchst in der Runde, werden halt entfernt. Das heißt, die kommen weg. Ich glaube, bei Imperial Settlers ist das, glaube ich, auch so. Ne? Da musst du, glaube ich, auch alle Ressourcen weggeben. War das nicht so, Sonja? Weißt du das zufällig?
Nein.
Ach so, okay. Ich dachte, es wäre da so gewesen. Dass man irgendwie, du musst dich halt darum kümmern, dass du deine Ressourcen entweder auf diesen Karten ablegst, damit du entweder diese Wunder bauen kannst. Da kannst du halt auch Sachen drauflegen. Oder es gibt halt auch Karten, die du kaufen kannst. Natürlich aus einem Markt. So Lagerhäuser quasi Geschichten. Das fand ich eigentlich einen spannenden Aspekt, aber das Spiel ist halt was mich ein bisschen stört, also es ist sehr zugänglich, das ist halt ein Pluspunkt, das ist jetzt nicht so wie so ein Tyrann des Unterreichs, wo wir ja auch Area Control und Deckbau haben, das ist halt sehr viel mehr und hier ist das Altai ist halt sehr viel familienfreundlicher, sag ich mal. Ne? Klingt natürlich auch nicht ganz so brutal oder sich ganz so düster. Kommt halt ein bisschen ansprechend daher. Und was mich ein bisschen stört, ist dieser Markt der Karten, die da ausliegen, das ist immer der gleiche. Der ändert sich nicht. Ja, kann auch ein Vorteil sein, ne? Weil manchmal sagt man ja auch, oh, bei Dune Imperium, der Markt ist manchmal scheiße, denn kauft keiner Karten, dann kann man da nichts gegen unternehmen. Ja, hier hast du immer den gleichen Markt, egal welches Spiel du spielst. Das Einzige, was sich halt ändert, ist die Auslage dieser Wunder, die man halt bauen kann oder diese Erforschung. Aber die fühlen sich halt komplett unthematisch an. Ich habe dann irgendwann, als wir es gespielt haben, habe ich gesagt, habt ihr jetzt gemerkt, dass ihr jetzt die Astronomie entdeckt habt? Und alle so, nö. Also das sind einfach nur Karten, die du halt erfüllst, deren Effekt irgendwie mitnimmst und dann baust du halt das nächste. Deswegen bin ich da noch so ein bisschen unentschlossen. Meine anderen aus der Spielgruppe, die fanden es richtig gut, also wirklich richtig gut, die meinten, es wäre super gewesen. Ich weiß noch nicht. Bin da noch so ein bisschen zwiegespalten, also. Aber es ist halt zugänglich. Aber es hat auch 2 Stunden gedauert. Also es war schon so, nee. Weiß ich nicht. Kann ich jetzt noch nicht. Ich kann jetzt noch nicht den Daumen rauf oder runter schicken. Habt ihr Fragen? Der Kampf ist halt auch einfach ganz, ganz einfach. Also wenn du halt zwei angrenzende Gebiete hast mit deinen Siedlungen oder mit dem Siedlungen und deinen Gegnern, dann deckst du halt Schwerter auf, die du halt auf der Hand hast. Dann kannst du halt die angreifen. Der hat dann einen Verteidigungswert. Das ist halt Wert, also jedes Haus hat halt einen Verteidigungswert von 1 und dann kann der halt auch noch Karten von seiner Hand aufdecken und dann halt verteidigen, wenn er es denn erfolgreich verteidigt, wird ein Haus von mir entfernt. Wenn er nicht verteidigt oder gleich aufgibt, dann nehme ich sein Haus vom Spielplan. Ja, du kannst halt auch mehrere Häuser in ein Gebiet stellen, dann sind die halt auch stärker, machst halt mehr Druck auf den Gegner. Also es ist schon zugänglich. Was halt auch im Englischen auch noch für so eine Kontroverse sorgte, es gab halt eine Promo, eine Seefahrerin heißt die und auch eine Errungenschaft, die du bauen kannst, die Astronomie. Da kannst du denn segeln. Auf diesem Spielplan gibt es halt zwei Meergebiete. Und die war halt im Englischen nicht immer dabei. Das heißt, es fehlt dir eigentlich eine essentielle Mechanik. In der Deutschen ist das immer dabei, kannst halt in den Markt mit reinlegen, dann kannst du halt auch über den See fahren. Wie gesagt, im Englischen ging das nicht. Dann konnte sich ein Spieler richtig einigeln und dann konnte sie ihn auch nicht eingreifen. Hat er quasi so das Australien von Risiko gespielt. So, er igelt sich ein und dann kommt keiner daran. Aber hier ist die halt schon standardmäßig mit dabei. Das ist eigentlich auch so ein Unding gewesen im Englischen. So, zumal sie halt auch in der Regel ganz normal erwähnt wird als Regel. Also.
Okay.
Das war ein bisschen uncool, aber wie gesagt, im Deutschen spielt das jetzt keine Rolle. Material ist ganz, ganz niedlich, also diese Siedlungen, die du baust, das sind so ganz dicke, chunky, so ganz Holzteile, die so gescreenprinted sind. Es gibt da auch noch eine Deluxe-Edition, wo das denn so irgendwelche Plastikminiaturen sind, aber die brauche ich nicht. Ich finde die Holzteile schon super genug.
Muss man gucken. Ich finde es halt optisch schwierig, also es hat mich überhaupt gar nicht angesprochen, mich überhaupt damit zu befassen.
Ja, der Spielplan oder die Karten an sich oder beides?
Alles, also vom Cover angefangen, aber auch, ich glaube auf der Spielwarenmesse habe ich das erste Mal gesehen, wo es dann auslag mit dem Spielplan und den Karten und da dachte ich mir,
das war auch die erste Reaktion meiner Mitspieler, ich meine, was ist das denn hier für ein Spielplan, aber man gewöhnt sich dann dran. Aber man kann ja auch mal sagen, man macht halt was anderes, ne? Das kann man ja auch.
Ja, klar.
Aber ich kann halt auch verstehen, wenn man sagt so, boah, das sieht schon wild aus. René hatte wahrscheinlich auch das erste Mal gerade drauf geguckt. Was sagst du dazu?
Es geht sogar, also es ist anders. Ich finde es aber nicht schlecht tatsächlich. Mhm.
Ja, es ist halt anders, ne? Ist halt kein Michael Menzel Grafik, ist halt kein, wer ist gerade der neueste heiße Scheiß, Ian O'Toole, sondern wahrscheinlich ist es Ian O'Toole, nein, ist nicht Ian O'Toole.
Geht halt sehr in diese etwas abstraktere oder
Mittelalter, so diese mittelalterliche, einfachere Zeichnung, so dieses.
Ja, ich find immer so, das wirkt so unplastig. Also wenn du sonst den Trend hast, es gibt alles so die Dreidimensionalität, ist das halt eher, es wird alles flach gezeichnet. Mhm. Ja, da sind irgendwie keine Tiefe in diesen Zeichnungen drin. Ich finde das, also schlecht finde ich es nicht.
Was ein bisschen Problem ist, ist so dieses Grün und dieses Grün, also Grün, Grasland und Grün, Braun. Und die Wälder haben manche Probleme ein bisschen bei Licht. Da ist zwar schon noch eine Textur drunter, aber ja. Ich will es auf jeden Fall nochmal spielen. Also so sofort ausgezogen ist es nicht. Wie gesagt, die anderen fanden es wirklich sehr hervorragend. Auch die Materialien sind cool. Also die Materialien sind so, ne, ich habe gesagt, die Apfelressource, es ist halt wirklich ein kleiner Apfel. Dann gibt es halt so den Kopf. Gilt dann für Kultur als Ressource. Da ist auch ein bisschen ungünstig, dass das eine dunkelgrün, das andere hellgrüne. Ich so, warum haben sie den Apfel nicht einfach rot gemacht? So, ne? Dann gibt es irgendwie so Stein, ist halt so ein Stein. Und dann gibt es noch einen Amboss als Werkzeuge und Holz, ist so kleine Tannenbäume. Sieht schon, also vom Material ist das schon, finde ich es eigentlich ganz cool. Gibt auch so eine schöne Aufbewahrungsmöglichkeit, da die stellst du dann einfach so auf den Tisch und also, ja. Aber trotzdem hadere ich noch so ein bisschen damit. Mal gucken. Ich werde berichten oder nie wieder drüber reden. Weiß ich noch nicht. Wenn es wieder in irgendeiner Top-Liste auftaucht, bei Top 13 bei mir, auf Platz 4. Ja, Altai von Paolo Mori, aber ich glaube, im Moment habe ich eine Paolo Mori-Phase. Weiß nicht, wie lange die Liebe davor anhält.
Gut, dann komme ich auch noch zu einem Ersteindruck, der aber gar kein Ersteindruck ist. Denn das Spiel an sich ist schon über 21 Jahre jetzt mittlerweile alt. Also wir reden von altem Wein in neuen Schläuchen. Und zwar Star Wars Battle of Hoth. Basiert auf dem Spiel, oder aus dem, ja, eigentlich basiert es zwar komplett auf dem Spiel Memoir 44, was ja damals ein Zwei-Personen-Spiel war, was im Zweiten Weltkrieg spielt und in Deutschland zum Beispiel nur sehr schlecht bis gar nicht zu bekommen war. In deutscher Sprache ist es so in dem Sinne nie rausgekommen. Da habe ich mich eben noch mit dem Arne drüber unterhalten. Es gab dann mal von Days of Wonder ein deutsches Kartenpack, was man sich auf der Messe kaufen konnte. Ich glaube, es gab es wahrscheinlich auch irgendwo dann im Handel zu bestellen irgendwo, aber das konnte man sich damals kaufen. Und jetzt hat man sich gesagt, wir verpassen dem Ganzen einen neuen Anstrich und packen eine Star Wars Lizenz drauf, was ich finde Gala relativ gut passt. Ne? Du hast ja da auch zwei Seiten. Du hast das Imperium und die Rebellion und die kämpfen gegeneinander. Du hast natürlich mit Star Wars diesen ikonischen Kampf auf dem Eisplaneten. Ne? Also Star Wars Episode 5. Finn spielt ja am Anfang auf diesem Eisplaneten, wo die Schlacht stattfindet. Das klappt wie auch thematisch hervorragend bei diesem Spiel. Und sie haben ganz, ganz wenig tatsächlich am System, was damals bei Memoir 44 erstellt wurde, geändert. Es ist immer noch so, du hast deine Miniaturen, die du auf der Karte bewegen kannst, du hast Hexfelder, du hast deine Karte in drei Bereiche, hier sind sie jetzt Sektoren eingeteilt. Du hast einen Kartenhalter, auf dem du eine gewisse Anzahl an Karten quasi vor dir hast, die dich dazu befähigen, deine Einheiten zu aktivieren. Das passiert entweder halt vom Einheitstyp oder von dem Sektor. Du kannst also sagen, aktiviere alle Infanterieeinheiten oder aktiviere drei Einheiten im mittleren Sektor. Und das ist tatsächlich alles gleich geblieben. Die Würfelmechanik ist auch relativ simpel geblieben. Die Einheiten haben halt eine gewisse Anzahl an Angriffswürfeln oder Würfeln, die sie werfen dürfen. Und die nehmen im Normalfall halt immer ab, je weiter du vom Ziel entfernt bist. Und du würfelst deine Würfel und musst dann das Zeichen erwürfeln, was für dein Ziel, was du angreifen möchtest, dasteht. Und da sind natürlich auf den Würfeln entsprechend die Wahrscheinlichkeiten etwas geringer. Und so hast du tatsächlich das Memoir 44 in einem zugänglicheren Thema, weil das Thema Zweiter Weltkrieg ist und war ja auch immer schon schwierig, gerade jetzt hier in Deutschland, an den Mann zu bringen, zu vermarkten, weil manche haben halt gesagt, Zweite Weltkriegssache möchte ich gar nichts mit zu tun haben. Da haben wir einfach schlechte Erfahrungen mit. Hier bewegen wir jetzt in einem Science-Fiction, beziehungsweise in einer Fantasiewelt und da passt das natürlich hervorragend und sollte damit auch einem breiteren Publikum zugänglich sein. Denn das Spiel hat es echt, oder das System hat es echt verdient, dass man sich mal anschaut, ist ein grundsätzlich erstmal ein reines Zwei-Personen-Spiel, wobei, wenn du halt mehrere Spiele hast, kannst du das dann auch zu viert oder zu sechst oder zu acht spielen. Ja, jede zwei Personen bräuchte ein Grundspiel, weil du kannst den Spielplan kannst du entsprechend umdrehen, so dass du die nebeneinander, also hochkant nebeneinander legen kannst und dann größere Schlachten auch tatsächlich machen kannst. Das war damals auch bei Memoir 44 so. Sie haben natürlich die ikonischen Einheiten, die man aus Star Wars kennt, also die AT-AT Walker, also diese großen Metallkamele, die da durchs Eis laufen. Ja, also für alle, die das nicht kennen, können sich da mehr drunter vorstellen, vielleicht als wenn ich sage AT-AT. natürlich die Schneegleiter und sowas alles, die Bodentruppen, Sturmtruppen. Ja, es ist nicht viel, was sie da an unterschiedlichen Sachen dabei haben, aber es ist so unterschiedlich genug. Es gibt Szenarien, das ganze Spiel ist immer szenarienbasiert, war es also auch schon damals. Was sie jetzt hier noch gemacht haben, sie haben die ganzen Szenarien in eine Kampagne mitverpackt, wo du noch verschiedene Karten hinzubekommen kannst, je nachdem, ob jetzt Prinzessin Leia bei dir oder Han Solo bei dir ist, dann hast du noch ein bisschen andere Karteneffekte. Das haben wir jetzt bei unseren Testrunden gar nicht gemacht. Wir haben uns das erste Szenario einfach rausgepickt, wo du eigentlich nur mit deinen Infanterieeinheiten gegeneinander kämpfst. Sprich, du kannst auch schön nacheinander das Spiel dann lernen. Dann haben wir gesagt, okay, wir schlagen jetzt einfach mal hier, fünftes, sechstes Szenario auf und gucken uns das einfach mal an. Da waren dann noch unterschiedliche Truppen, mehr Gelände, weil das Gelände hat natürlich auch Einfluss auf deine Bewegung, auf das Schießen und Verteidigen und so weiter. Du bist super schnell in dem Spiel drin. Die Regeln sind ganz, ganz schnell. Du hast Übersichtskarten dabei, wo du immer nachgucken kannst. Die Einheit darf mit so und so viel Würfeln würfen. Das Gelände bewirkt das und das. Da darf ich mich nicht reinbewegen. Das blockiert die Sichtlinie. Alles da, alles auf dem Tisch. Du musst dann, wenn du es einmal drin hast, musst du gar nicht mehr im Regelwerk nachgucken. Dann ist das relativ gerade raus. Und ja, ich finde, es ist eine super gelungene Umsetzung oder ein Retheme des Memoir 44 jetzt im Star Wars. Und alle, die damit so ein bisschen liebäugeln, sich das mal anzuschauen oder das damals schon mal anschauen wollten, können jetzt auf jeden Fall bedenkenlos zugreifen, weil das Thema Zweiter Weltkrieg jetzt raus ist und durch Star Wars ersetzt wurde.
Da steht Galactic Battles drauf, ne? Hast du das gesehen?
Nee.
Oder auf jeden Fall auf den Englisch, ne? Ich habe gerade bei Boardgame Geek geguckt. Meinst du? Also ich meine, das ist jetzt ja klar, der Kampf um Hoth ist jetzt so eine der größten Schlachten da irgendwie im Star Wars-Universum, so eine der ikonischsten, aber ich meine, da könntest du sicherlich auch noch genug andere drumherum bauen, ne?
Ja, klar.
Also erweiterbar ist das wahrscheinlich auch ganz gut.
Ja, du kannst jetzt natürlich noch sagen, du schaffst jetzt hier noch für Hoth ein, zwei Einheiten pro Seite noch mit dazu. Hm. Man muss natürlich nur schauen, das System ist relativ simpel gehalten und die Variationsmöglichkeiten für deine Einheiten sind natürlich auch sehr limitiert. Weil was haben die Einheiten für Eigenschaften? Also sie haben eine Bewegung und sie haben einen Angriffswert. So, dann noch, was für ein Einheitentyp sie sind. Und dann wird es halt irgendwann auch dünn, wie viele unterschiedliche Einheiten du damit reinbringen kannst. Was ich mir aber vorstellen kann, was sie ja auch damals, also ja, Memoir 44 ist ja nicht das einzige in dem System geblieben. Es gab ja dann noch Battlelore, wo man das ins Fantasy-Bereich geschoben hat. Dann gab es ja noch Battlelore Second Edition. Dann gab es ja noch das ganze Thema auch mit Game of Thrones Lizenz, auch nochmal im Fantasy-Bereich. Was sie dann aber irgendwie alles zu sehr aufgeblasen haben. Also sie sind hier tatsächlich bei Star Wars wieder zurück, eher zu den alten Wurzeln, haben es simpler gehalten. Aber du könntest jetzt hier dann zum Beispiel auch natürlich bei Star Wars die Macht irgendwie in irgendeiner Art und Weise einfügen. Ich finde, das System eignet sich nicht zum Beispiel, um jetzt mit einzelnen Charakteren, also es macht jetzt keinen Sinn, Darth Vader und Luke Skywalker mit auf das Schlachtfeld zu bringen. Ne, es sind halt eher tatsächlich die Einheiten, die hier die Rolle spielen und Einzelpersonen an sich, finde ich jetzt fehl am Platz an der Stelle. Und klar, du kannst jetzt noch eine nächste Schlacht machen. Ne? Muss jetzt nicht eine zwingende Erweiterung sein, sondern du kannst sagen, okay, du machst ein neues Grundspiel.
Ja.
Und dann ist auf irgendeinem Wüstenplaneten.
Kampf oder auf dem Wookiee-Planeten oder sowas.
Ja, hier Endor einfach, die Schlacht um Endor da.
Ja.
Mit dem Ewoks.
Ach so, ja, könntest du auch machen. Ja, klar. Ich gucke auch gerade bei Boardgame Geek, das hat ja auch mit einer 8,1 auch schon eine krass, also nicht krass, also ganz, scheint ganz gut wegzukommen, sagen wir es mal so.
Ja. Ja, und wie gesagt.
Und natürlich holst du es mit dem Star Wars-Thema halt aus dieser Weltkriegs- oder Fantasy-Ecke jetzt so ein bisschen raus, sondern bist da wahrscheinlich, das kannst du halt im Massenmarkt, wird das wahrscheinlich gut funktionieren. Ne?
Genau. Und wie gesagt, es ist immer noch so simpel von den Regeln her, dass du tatsächlich auch keinen, ne, Altersempfehlung steht jetzt hier 8 drauf. Hm. Weiß nicht, ob es ein 8-Jähriger, aber mit 10 oder so, also ab weiterführende Schule, in Anführungszeichen, kannst du das tatsächlich dann auch mit deinen Kindern spielen.
Ja, da bin ich.
Wenn die Star Wars mögen zum Beispiel.
Da bin ich mal gespannt drauf. Also ich glaube, dass mein Kleiner da schon steil drauf gehen würde, das mal auszuprobieren.
Ja, ist halt, muss man sagen, ein reines Zwei-Personen-Spiel. Na, konfrontativ, damit muss man dann klarkommen an der Stelle.
Kann man sich nicht mit 2 Leuten auf eine Seite setzen?
Nein, das geht ja natürlich. So genau wie bei Solo-Spielen kann man das nicht zu zweit machen.
Hier steht 2-4 drauf. Ja.
Ja, wie immer. Ne? Du, natürlich kannst du auch sagen, okay, hier, ihr zwei setzt euch hier hin und ich setze mich auf die andere Seite und dann kommandiert ihr hier das, ja, wenn die sich dann beide gut absprechen können.
Aber warum ist denn das Imperium schwarz?
Hä?
Die Stormtrooper sind schwarz und die Rebellen sind ja grau. Hätte man die nicht weiß machen können und die anderen, naja, ist egal.
So Stormtrooper. Helle, dunkle Seite, du weißt, ne?
Ja, aber Stormtrooper haben relativ wenig.
Helle und dunkle Seite.
Stormtrooper haben aber eine relativ helle Rüstung, so im Normalfall. Die normalen Stormtrooper.
Das sind ja keine Stormtrooper, das sind ja Schneetruppler.
Ja, deswegen sind die grau, damit man sie besser sieht.
Genau.
Die haben das nicht so ganz verstanden. Ja. Also wie gesagt, auf dem Englischen steht drauf Galactic Battles. Ich weiß nicht, ob das irgendein System ist.
Ja, hier auf dem Deutschen auch drauf. Ich habe nochmal nachgeguckt gerade.
Müssen wir mal gucken, ob das irgendwie...
Ja, wahrscheinlich da haben sie also so ein System draus gemacht, in Anführungszeichen, wo man sagen kann, okay, das nächste Spiel in der Reihe gehört auch zu den Galactic Battles.
Das könntest du auch mit Raumschiffen wahrscheinlich machen, als Formationen, oder? Das würde wahrscheinlich auch funktionieren. Ja, hast halt so ein Squadron von X-Wings gegen TIE Fighter und dann hast du noch ein paar große Kampfschiffe. Also die AT-ATs werden dann so Kampfschiffe. Ich glaube schon, dass da genug geht.
Das System ist flexibel genug eigentlich, weil es so simpel ist. Das ist halt, ne, es spielt halt keine Rolle, ob du jetzt jemanden hast, der mit einer Pistole schießt oder mit Pfeil und Bogen oder ob das der Panzer ist, der mit was schießt oder sonstiges. Das System ist so abstrakt an der Stelle, aber kann es dann relativ gut transportieren.
Ja, wir haben ja auch, als ich irgendwann mal bei dir war, habe ich gesagt, ich möchte mal mit Memoir 44, da hatten wir ja erst Andorne, glaube ich, gespielt und dann das Memoir 44. Das hatte mir schon ganz gut gefallen.
Ja, das sollte auch dann gut passen. Wie gesagt, es ist dasselbe System.
Ja.
Mit einem, glaube ich, zugänglicheren Thema einfach.
Ja, glaube ich auch. Was ja auch ganz schön ist.
Ja.
Gut.
Also thematisch wäre das ja schon meins, aber irgendwie weiß ich nicht, ob das spielerisch mir gefallen könnte.
Weil das zu simpel ist?
Warum nicht?
Nee, es ist ja erstmal so Wargame kategorisiert und bisher habe ich im Wargames eher einen Bogen gemacht.
Naja, du spielst Lokana. Also ist es dasselbe. Du kämpfst gegen den anderen und versuchst, die meisten Siegpunkte zu bekommen. Weil, was man bei diesem ganzen System nicht vergessen darf, es geht nie darum, den Gegner komplett platt zu machen. Weil was du hast immer ein Missionsziel und das besteht meistens darin, dass du eine gewisse Anzahl an, hier heißt es, Medaillen bekommen musst. Du kriegst entweder Medaillen, indem du gegnerische Einheiten besiegt hast, dann kriegst du 1, also wenn du so eine ganze Truppe weggemacht hast, kriegst du eine Medaille. Oder es gibt halt auch Missionsziele, wo du sagst, okay, wenn du diese Position hältst, solange du da deine Einheiten da sind, kriegst du die Medaille. Und meistens ist es dann wenn du 4 Medaillen hast, ist es vorbei. Das kann dann relativ schnell auch gehen. Also die Geschwindigkeit des Spiels ist auch ein großer Pluspunkt. Also so eine Schlacht dauert 30 Minuten, also von denen, also die einfach noch weniger und die mittlere, die wir jetzt gespielt haben, waren 30 Minuten, dann waren wir da auch durch. Okay. Das war sehr, sehr angenehm. Also wie gesagt, Wargame? Nein. Es ist kein, in dem Sinne, Wargame. Star Wars Rebellion Da wäre dann auch ein Wargame. Da wird sogar noch mehr gekämpft und ist noch kleinteiliger an der Stelle.
Okay, vielleicht kriege ich es ja mal in die Finger, dass ich es mal ausprobieren kann. Reizt mich auf jeden Fall mehr, als es mich MMO 44 gereizt hat.
Ja.
Ja, das kann ich verstehen.
Gut. Haben wir doch was?
Nö.
Nö.
Ich habe nichts.
Du hast nichts. Du hast ja auch schon genug gearbeitet heute.
Genau. 13 ja, Spiele sind absolut. Doch genug. Wir haben jetzt jeder nur eins. Das ist ein bisschen.
Ja, so viel. So. Gut, René, dann nehmen wir, schleppen wir dein nächstes Spiel noch wieder in die nächste Sendung oder wie machen wir das?
Ja, in die übernächste wahrscheinlich, weil demnächst machen wir ja eine Top-Folge.
Ja, da müssen wir, ja, wir haben jetzt genug 3 Top-Folgen hintereinander gemacht. Reicht das nicht? Obwohl, ich habe eine Idee. Schauen wir mal.
Wir gucken mal.
Sprechen wir gleich nochmal. Oh, wollen wir einen Deckel drauf machen?
Ja.
Und ein Schleifchen drumherum.
Genau, Sonja. Wie heißt das, wenn man lange krank war bei der Arbeit?
Wiedereingliederung.
Wiedereingliederung. Wir müssen Sonjas Wiedereingliederung empfangen, mal langsam an. Wir steigern es erstmal wieder.
Genau.
Ach, so langsam war es jetzt auch nicht. Auch wieder 1,5 Stunden.
Ja, so wie immer.
Ja.
Guti.
Alles dann klar.
Bis nächste Woche.
Jo, tschüssi.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.